Platon, der Staat. Warum sollten antike Philosophen uns irgendetwas Relevantes über unser Leben erzählen können? Schließlich war die Lebenswelt der Menschen komplett verschieden zu unserer heutigen. Dennoch werden die alten Griechen auch heute noch immer gelesen, zitiert und wertgeschätzt. Warum? Weil sie sich mit Logik und einem scharfen Verstand an Themen gewagt haben, die heute noch genauso relevant sind wie vor über 2000 Jahren. Und sie haben sich mit den ganz großen Fragen beschäftigt, von denen wir auch heute noch viele nicht beantworten können. In Der Staat nimmt Platon seine Leserinnen und Leser mit auf einen Spaziergang durch Piräus. Er beschreibt, wie Sokrates mit verschiedenen Personen darüber diskutiert, welche Rolle Gerechtigkeit, Philosophie und Kunst in der Stadt und in uns selbst spielen sollten. Unzählige Philosophen, Staatsmänner und Wissenschaftler haben sich an Platons philosophischen Grundsätzen orientiert. Mit den Blinks zu dieser wichtigen antiken Schrift kannst auch du aus Sokrates und Platons Gedanken viel gewinnen. Neue Sichtweisen, interessante Theorien und vielleicht sogar den einen oder anderen Aha-Moment. Blink Nummer 1. Sokrates hinterfragt die Vorstellung von Gerechtigkeit seiner Gesprächspartner. Was ist Gerechtigkeit? Egal wie durchdacht unsere Antwort auf diese Frage ausfällt, Sokrates hätte sie vermutlich mit zwei oder drei guten Argumenten in der Luft zerpflückt. Auf einem Spaziergang durch Piräus, einer Hafenstadt nahe Athen, fragt er verschiedene Personen nach ihrer Definition von Gerechtigkeit und stellt sie alle in Frage. Die erste Definition kommt vom Bürger Polemachos. Gerechtigkeit bedeutet, jeder Person das zu geben, was wir ihr schulden. Sokrates findet sofort Gegenbeispiele und Ausnahmen. Was ist zum Beispiel, wenn wir jemandem eine Waffe schulden? Und falls dieser jemand außer sich vor Wut ist und mit dieser Waffe töten würde? Diese Definition ist also nicht allgemeingültig, sondern nur eine Annäherung. Polemachos versucht es ein zweites Mal. Es ist gerecht, Freunden zu helfen und Feinden zu schaden. Sokrates ist aber nicht der Meinung, dass jemandem Schaden zufügen etwas Gutes sein könnte. Er zieht einen Vergleich mit dem Erziehen von Tieren. Wenn wir zum Beispiel unserem Hund etwas beibringen, funktioniert es ohne Gewalt immer besser als mit Gewalt. Außerdem können wir uns nie sicher sein, wer eigentlich unsere Freunde und wer unsere Feinde sind. Am Ende schaden wir mit dieser Definition noch den Falschen. Diese Definition ist also nicht nur unvollständig, sondern auch noch gefährlich. Die dritte vorgeschlagene Definition kommt vom Philosophen Thrasymachos. Er behauptet, Gerechtigkeit sei das, was dem Herrscher Vorteile verschafft. Sokrates fragt sich, ob diese Logik auch für andere Berufe gilt, zum Beispiel für Ärzte. Ein Arzt sollte die Gesundheit seiner Patienten zum Ziel haben und nicht den eigenen Vorteil. Und bei Herrschern ist es doch das Gleiche. Sie sollten das Wohl ihrer Stadt im Auge haben und nicht ihre eigenen Interessen. Diese Definition ist also auch nicht immer korrekt. Damit endet Sokrates' Versuch, von anderen eine gute Definition von Gerechtigkeit zu bekommen, in einer Aporie, einer ausweglosen Sackgasse. Blink Nummer 2. Was gerecht ist, hängt immer vom Individuum und seiner Umgebung ab. Sokrates versucht sich also selbst an einer Definition. Er schlägt vor, Gerechtigkeit bedeutet, dass sich jeder um seine eigenen Angelegenheiten kümmert, und zwar sowohl privat als auch öffentlich. Diese Idee beinhaltet, dass wir für uns selbst verantwortlich sind und die uns angemessene Rolle in der Gesellschaft übernehmen. Das Leben in einer gerechten und gut organisierten Stadt hat dann einen großen Vorteil. Wir müssen uns nicht um alles kümmern, sondern jeder tut das, wozu er da ist. Für jede Aufgabe gibt es jemanden, der sie erledigt. Handwerker bauen Häuser, Ärzte heilen Kranke, Händler sorgen für alles, was wir brauchen, Herrscher kümmern sich darum, dass alles friedlich bleibt und Soldaten beschützen uns vor Angriffen von außen. Dazu braucht die Stadt unbedingt Schulen, die den Kindern beibringen, was ihre Rolle in der Stadt sein wird und was sie dafür alles wissen und können müssen. Sokrates glaubt, dass nicht jeder für jeden Beruf geeignet ist. Ein genialer General kann zum Beispiel ein ganz schlechter Pferdetrainer sein. Jeder Mensch hat bestimmte Talente und Begabungen. Wenn jeder den passenden Beruf ausübt, in dem er seine Talente zur Geltung bringen kann, ist die Stadt gerecht organisiert. Sokrates macht das am Beispiel des Herrschers deutlich. Ein gerechter Herrscher will das Beste für seine Stadt. Ein Tyrann will nur das Beste für sich selbst. Ein Tyrann spiegelt die korrupte Gesellschaft wider, über die er herrscht, während ein gerechter Herrscher auch immer in einer gerechten Stadt lebt. Daher können wir nur sagen, was für einen einzelnen Menschen gerecht ist, wenn wir auch betrachten, was für seine Stadt gerecht ist. Vielleicht wäre eine bestimmte Person ein ganz hervorragender Tyrann, aber für die Stadt wäre das trotzdem nicht gut. Daher ist die Entscheidung, welchen Beruf wir ausüben, nie ganz frei. Sie hängt davon ab, welche Talente wir haben und welche Aufgaben in unserer Stadt auszuführen sind. In einer idealen, gerechten Stadt stimmen Talente und Aufgaben überein. In der Wirklichkeit ist das leider nicht der Fall. Blink Nummer 3. Wir müssen gerecht sein und nicht nur gerecht erscheinen. Durch alle Dialoge zur Gerechtigkeit zieht sich ein Thema wie ein roter Faden, der Unterschied zwischen Sein und Schein. Sokrates ist der Meinung, dass gerecht zu erscheinen, ohne wirklich gerecht zu sein, die schlimmste Ungerechtigkeit überhaupt ist. Ein Beispiel dafür gibt er in einem Dialog mit Platons Bruder Glaukon. Sokrates und Glaukon versuchen zu verstehen, was Gerechtigkeit ist und wollen zeigen, dass ein gerechtes Leben immer besser ist als ein ungerechtes. Daher spielt Glaukon des Teufels Advokat und vertritt eine These, an die er selbst nicht glaubt. Er behauptet, dass es viel geschickter sei, einfach gerecht zu erscheinen, als tatsächlich zu sein. Dadurch haben wir weniger Arbeit, aber trotzdem alle Vorteile. Sokrates widerspricht ihm natürlich sofort und behauptet, das wäre die größte Ungerechtigkeit überhaupt. Er zieht einen Vergleich zu einem Waffenschmied. Er kann so tun, als würde er Waffen von hoher Qualität herstellen, doch wenn sie nur stabil aussehen, wird sich spätestens im Kampf herausstellen, dass sie ihr Geld nicht wert sind. Die Wahrheit hinter dem Schein wird früher oder später immer ans Licht kommen. Sokrates gibt uns auch einen Hinweis darauf, wie wir herausfinden können, ob jemand wirklich gerecht ist oder nur so erscheint. Wir müssen seine Umgebung beobachten. Wenn er in einer gerechten Stadt lebt, gerechte Freunde und eine gerechte Familie hat, dann ist er wahrscheinlich auch selbst ein gerechter Mensch. Damit wir gerecht sein können, ist es also wichtig, dass wir in einer gerechten Gesellschaft leben und nicht in einer, die nur gerecht erscheint. Wenn die Gesetze einer Stadt nur wenigen Bürgern Vorteile bringen, dann erscheint die Stadt vielleicht gerecht, aber sie ist es nicht. Am schlimmsten sind Tyrannen. Sie behaupten immer von sich selbst, besonders gerecht zu sein, doch ihre Gesetze sichern nur ihren eigenen Vorteil. Blink Nummer 4. Gerechtigkeit gibt es nur durch Bildung und eine edle Lüge. Wir haben gesehen, dass Sokrates eine enge Verbindung zwischen der Gerechtigkeit der Menschen und ihrer Gesellschaft oder damals ihrer Stadt sieht. Aber wie genau sieht diese Verbindung aus? Sokrates ist der Meinung, dass die Stadt ihren Kindern Gerechtigkeit beibringen muss. Sie muss eine gute Erziehung bereitstellen, sodass ihre Bürger körperlich und geistig fit und gesund sind. Ein wichtiger Teil dieser Erziehung ist die Musik, denn sie ist gut für unsere Seele. Durch Rhythmus und Harmonie entwickeln wir einen Sinn für Balance und Ordnung. Dieser Sinn ist eine Grundvoraussetzung für einen gerechten Charakter und auch für viele wichtige Berufe. Der zweite wichtige Teil einer guten Erziehung ist Gymnastik, weil sie gut für den Körper ist und den Zusammenhalt stärkt. Der Körper wird vor allem bei Sportarten wie Laufen oder Speerwerfen trainiert. Der Teamgeist hingegen wird zum Beispiel beim Ringen gefördert, weil wir dabei mit anderen gemeinsam trainieren müssen. Eine Stadt, die dafür sorgt, dass alle ihre Kinder regelmäßig in Musik und Sport unterrichtet werden, wird also gesunde und charakterlich stabile Bürger hervorbringen. So stärkt sie gleichzeitig auch ihre Kultur und ihre Armee. Aber das allein reicht Sokrates zufolge nicht aus, damit die Bürger durch und durch loyal sind. Dazu müssen die Herrscher zu einer edlen Lüge greifen. Sie müssen ihren Bürgern einen Mythos erzählen, der sie emotional an ihre Stadt und Gemeinschaft bindet. Dieser Mythos besagt, dass die ersten Bewohner der Stadt aus dem gleichen Boden entsprungen sind wie die Stadt selbst. Dadurch fühlen sie sich mit der Stadt noch mehr verbunden, so sehr, dass sie für ihre Verteidigung ihr Leben riskieren würden. Blink Nummer 5. Sokrates vergleicht eine gerechte Stadt mit der Seele eines gerechten Menschen. Wir können also Sokrates zufolge eine Person nur verstehen, wenn wir auch ihre Stadt kennen. Denn beide beeinflussen sich gegenseitig. Eine Stadt bringt eine bestimmte Art von Menschen hervor, die dann wiederum über ihre weitere Entwicklung bestimmen. Es gibt keine Stadt ohne Menschen und keine Menschen ohne Stadt. An den Schulen und Universitäten wird nicht nur Wissen, sondern auch ein bestimmter Charakter vermittelt. Die Absolventen erringen dann später verschiedene Ämter, in denen sie zum Beispiel die Gesetze oder die Lehrpläne ändern können, sodass die Stadt mit ihnen weiter wächst und sich entwickelt. Daher ist es unmöglich, dass in einer ungerechten Stadt ein gerechter Mensch wohnt oder umgekehrt. Um diesen Punkt noch ein bisschen deutlicher zu machen, zieht Sokrates einen Vergleich zwischen der Stadt und der Seele eines Menschen. Als Glaukon ihn fragt, wie denn die Seele eines gerechten Menschen aussieht, antwortet Sokrates, dass sie wie eine gute Rede aufgebaut ist. Logisch und voller guter Gründe. Es ist möglich, in die Seele eines Menschen zu blicken, wenn wir mit ihm sprechen und ihn seine Taten erklären lassen. Wenn er gute Gründe für sein Handeln hat, ist er gerecht. Mit der Stadt verhält es sich ganz ähnlich. Wir können zwar nicht direkt mit einer Stadt sprechen, aber mit den Bürgern, die in ihr wohnen. Indem wir mit ihnen diskutieren, können wir viel über den Charakter der Stadt erfahren. Wir müssen nur ihre Bürger fragen, warum ihre Stadt so und nicht anders handelt oder bestimmte Entscheidungen trifft. Falls wir uns in einer gerechten Stadt befinden, dann werden die Bürger uns das ganz genau erklären und gute und logische Gründe für alle Gesetze und Entscheidungen angeben können. Blink Nummer 6. Stadt und Seele bestehen jeweils aus drei Teilen, die einander entsprechen. Sokrates hat noch eine Analogie parat, die uns dabei hilft zu verstehen, wie eine gerechte Stadt organisiert sein sollte. Es ist offensichtlich, dass Gerechtigkeit in einer Stadt nicht bedeuten kann, dass jeder ein König ist. Irgendjemand muss schließlich auch die Mülltonnen leeren. Daher unterteilt er die Bewohner der Stadt in drei Teile, die auch den drei wichtigsten Teilen unserer Seele entsprechen. Der erste Teil sind die Herrscher. In der Seele entsprechen sie dem Verstand. Um ihre Position als Herrscher zu rechtfertigen, erzählt der Mythos der edlen Lüge, dass sie goldene Seelen hätten. Sie machen die Gesetze und haben ein Talent dafür, die Stadt zu leiten. Weil sie der Verstand der Stadt sind, müssen sie die anderen Teile kontrollieren, genau wie unsere Seele, die immer vom Verstand geleitet sein sollte. Mit Vernunft und Logik treffen sie die besten Entscheidungen und planen alle wichtigen Aufgaben der Stadt. Der zweite Teil der Bewohner ist die Armee. In der Seele entspricht sie dem Temperament. Dem Mythos der noblen Lüge zufolge haben Soldaten silberne Seelen. Sie verteidigen die Stadt im Krieg und sorgen in Friedenszeiten dafür, dass die Gesetze eingehalten werden. Die Armee vermittelt auch zwischen den Herrschern und dem einfachen Volk, falls es zu Streit kommt. So wie in uns selbst oft das Temperament entscheidet, ob wir lieber auf unsere Vernunft oder auf unsere Wünsche hören sollten. Der dritte Teil der Bewohner einer Stadt sind schließlich die Bauern und Handwerker. In der Seele entsprechen sie den Wünschen und Bedürfnissen. Die noble Lüge besagt, dass ihre Seelen aus Bronze sind. Sie müssen nicht so rational sein wie die Herrscher, sondern können sich von ihren Wünschen leiten lassen. Sie essen, wenn sie hungrig sind, und schlafen, wenn sie müde sind. Trotzdem können sie ihre Aufgabe, nämlich Nahrung und Güter für die Stadt zu produzieren, erfüllen, denn in einer gerechten Stadt sind auch sie gut ausgebildet und gesund. Blink Nummer 7. In einer gerechten Stadt müssen Philosophen herrschen oder Herrscher philosophieren. Und wer soll diese perfekte Stadt regieren? Für Sokrates ist die Sache klar, die Philosophen. Denn nur so können Logik und Verstand die Herrschaft übernehmen und nur so werden neue Gesetze vollkommen gerecht. Philosophie und politische Macht sind in einer gerechten Stadt in einer einzigen Person vereint, dem Philosophenkönig. Ein Philosoph ist immer auf der Suche nach Weisheit und Erkenntnis. Seine Seele ist harmonisch und ausgeglichen. Er darf kein Sklave seiner Wünsche sein, sondern muss immer seiner Vernunft folgen. In einer gerechten Stadt mit einem guten Bildungssystem sollte es an solchen Menschen nicht mangeln. Die Wissbegierde des Philosophenkönigs wird sich auf seine gesamte Stadt übertragen. Daher sollte er auch dafür verantwortlich sein, die Erziehung der Bürger zu gestalten und auszuwählen, wer welche Aufgabe übernehmen soll. Denn durch seinen Verstand kann er viel über die Talente und den Charakter jeder Person herausfinden und so erkennen, welcher Beruf am besten zu wem passt. Außerdem sollte der Philosophenkönig dafür verantwortlich sein, neue Gesetze zu entwerfen und zu beschließen. Weil er nicht durch seine eigenen Wünsche geleitet ist, kann er Gesetze beschließen, die für alle das Beste bewirken und deswegen gerecht sind. Die letzte Aufgabe des Philosophenkönigs sollte schließlich sein, die gemeinsamen Güter der Stadt zu verwalten. Auch hier ist es wieder entscheidend, so ausgeglichen zu sein, dass er sich nicht von seiner eigenen Gier leiten lässt. Stattdessen sollte er die Güter so einsetzen, dass sie für die gesamte Gemeinschaft den größten Nutzen haben. Die Stadt darf ihre Bürger nicht ausbeuten, aber sie darf sich auch nicht von ihnen ausbeuten lassen. Auch hier ist ein guter Sinn für Ausgeglichenheit und Harmonie entscheidend, den wir besonders oft bei Philosophen finden. Blink Nummer 8. Es ist für Philosophen nicht leicht, eine Stadt zu führen und das Volk zu bilden. Ein Philosophenkönig würde immer logische, rationale und gerechte Entscheidungen treffen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ihn dabei auch alle unterstützen. Manchmal wäre sogar genau das Gegenteil der Fall, denn oft genug handeln wir alle lieber nach unseren alten Gewohnheiten und Vorteilen, als uns umzustellen, nur weil die Logik es so will. Wir wissen zum Beispiel alle, dass 30 Minuten Sport pro Tag sehr gesund sind, aber fast niemand hält sich daran. Daher wird auch ein Philosophenkönig oft große Schwierigkeiten haben, seine Entscheidungen durchzusetzen. Sokrates erklärt, dass diese Probleme schon bei der Erziehung beginnen. Um das zu verdeutlichen, verwendet er das Höhlengleichnis. Er sagt Glaukon, er solle sich eine Höhle vorstellen, in der Gefangene an einen Stuhl gefesselt sind. Sie blicken auf eine Wand in der Höhle, aber können den Ausgang nicht sehen. Wenn die Sonne in die Höhle scheint, sehen die Gefangenen die Schatten der Menschen, die an der Höhle vorbeilaufen, an der Wand vor ihnen. Wenn sie bereits ihr ganzes Leben lang dort sitzen, erscheint es ihnen logisch, dass die Stimmen und die Schatten die Realität sind. Sie wollen sich nicht vorstellen, dass die Formen an der Wand nur Schatten sind und nicht die eigentlichen Menschen, die sich ja hinter ihnen befinden. Ein Philosoph ist in diesem Gleichnis jemand, der die Gefangenen befreien und sie ins Licht führen möchte, um ihnen zu zeigen, wie die Welt wirklich ist. Sokrates ist der Meinung, dass die meisten Menschen wie die Gefangenen in dieser Höhle sind. Sie möchten die Wahrheit nicht sehen, sondern nur das, was sie gewohnt sind. Wir alle werden in einer Höhle geboren, aber nur Philosophen befreien sich irgendwann von ihren Fesseln und sehen die Welt so, wie sie ist. Blink Nummer 9. Es gibt 5 Arten der Regierung und Aristokratie ist die beste davon. Eine gerechte Stadt wird von einem Philosophenkönig regiert. Das ist bei Sokrates ganz klar. Allerdings kann dieser paradiesische Zustand nicht für immer anhalten, denn nach Sokrates' Auffassung gibt es 5 Regierungsformen, die sich in der Geschichte einer Stadt wiederholen. Eine Stadt beginnt mit der besten Staatsform und durchläuft nach und nach die 4 anderen Regierungsformen, bis schließlich ein neuer Philosophenkönig kommt und dem Elend ein Ende setzt. Wenn wir uns die 5 Regierungsformen ansehen, sollten wir mit der ersten und besten beginnen. In einer Aristokratie, also der Herrschaft der Besten, lenkt ein Philosophenkönig die Geschicke der Stadt und macht die talentiertesten Bürger zu seinen führenden Beamten. Irgendwann verwandelt sich diese Regierungsform in eine Timokratie, in der die Personen mit der größten Ehre an der Macht sind. Timokraten sind emotional und rhetorisch geschickt und schaffen es dadurch, die Unterstützung des Volkes zu gewinnen und die Aristokratie zu stürzen. Aus jeder Timokratie wird im Laufe der Zeit eine Oligarchie, in der das Geld die Stadt beherrscht. Die Menschen wetteifern um die Macht und um das Geld, denn wer genug davon hat, kann sich ein einflussreiches Amt kaufen. Noch schlechter ist schließlich die Demokratie, in der alle Bürger frei sind. Demokratie ist wie eine armselige Form der anderen Herrschaftsformen. denn die Mehrheit der Bevölkerung wird arm sein und entsprechende Gesetze beschließen. Jeder kann tun und lassen, was er will. Sokrates vergleicht das mit einem Mantel, der alle Farben hat. Es kommt zwar jede Farbe zum Zug, aber der Mantel ist nicht schön. Es gibt keinerlei Balance oder Sinn in seinem Aussehen. Die schlimmste Regierungsform ist dann schließlich die Tyrannei. Sie entwickelt sich aus der Freiheit der Demokratie, die es dem zukünftigen Tyrannen erlaubt, sich aus der Masse hervorzutun und immer mehr Macht an sich zu reißen. Dieser Zyklus scheint unausweichlich, denn nur Philosophen haben die Größe, nicht nach persönlicher Macht zu gieren, sondern das Beste für die gesamte Bevölkerung ihrer Stadt zu wollen. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Der Staat von Platon angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Nur gerechte Gesellschaften können gerechte Menschen hervorbringen. Die beste Regierungsform ist eine Aristokratie, die von einem Philosophenkönig geführt wird, denn nur Philosophen können ihre eigenen Interessen hintanstellen und mit Logik und Verstand das Wohl der Gemeinschaft vertreten. Gefällt dir, was du liest? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel daraus lernst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com mit dem Betreff Der Staat.